Liebe ZuhörerInnen, hallo und herzlich willkommen auf dem Kampnagel-Podcast. Die folgende Audioaufnahme entstand bei dem Themenschwerpunkt »Geht ein Mann zum Arzt? Kritische und künstlerische Stippvisiten in die Gendermedizin«, der vom 27. bis 30. Januar auf Kampnagel stattfand. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Es geht jetzt im folgenden Panel um feministische Gesundheitsbewegungen Revisited und ich freue mich sehr, dass Lea Dora Ilmer die Moderation und Vorbereitung auch in sehr sorgfältiger und zeitaufwendiger Art mit mir übernommen hat. Lea Dora Ilmer studiert Philosophie und Geschlechterforschung in Basel und Zürich. Sie ist als Aktivistin, als freie Autorin und Lektorin tätig. Zurzeit schreibt sie für das Anschläge-Magazin und ihre Forschungsschwerpunkte sind feministische Literaturwissenschaften, Literaturkritik und die sogenannte Frauengesundheitsbewegung in der Schweiz. Damit gebe ich jetzt ab. Und vielen Dank, dass ihr hier seid.
Vielen Dank, Alina. Ich möchte euch auch nochmal herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr alle teilnehmt. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch über feministische Gesundheitsbewegung Revisited. Mir ist wichtig zu sagen vorab, es gibt nicht die feministische Gesundheitsbewegung. Und deswegen haben wir den Titel unseres Panels heute auch ins Plural gesetzt. Dennoch wird im deutschsprachigen Raum eben oft auf die sogenannte Frauengesundheitsbewegung referiert, die ab den 70er Jahren aus der neuen Frauenbewegung heraus entstand. Wir werden heute auf einige dieser radikalen Praktiken der Bewegung und der Aktionsformen, aber eben auch ganz wichtig auf ihre Ausschlüsse zu sprechen kommen. Bewegungen als solche zu benennen, hilft einerseits Geschichte mitzuschreiben und umzuschreiben, eine weiße, eine männliche Geschichte umzuschreiben, aber gleichzeitig führt es eben auch immer oder besteht die Gefahr einer Vereinheitlichung und einer Verkürzung, wenn wir Bewegungen als solche zusammenfassen. Feministische Gesundheitsbewegungen sind im deutschsprachigen Raum immer noch unterforscht. Es gibt beispielsweise nicht mal einen Wikipedia-Eintrag dazu. Wir sind also mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass wir über eine im kollektiven Gedächtnis kaum erinnerte Bewegung sprechen wollen, dabei aber Gefahr laufen, dass wir marginalisierte Sichtweisen, Forderungen, Aktionsformen innerhalb und außerhalb dieser Bewegung wiederum unsichtbar machen. In Anlehnung an die Keynote, die wir vorher gehört haben, möchte ich nochmal sagen, dass wir alle dafür verantwortlich sind, was und wer erinnert wird. Und um das so zusammenzufassen, darüber möchten wir heute sprechen. Ich stelle euch jetzt unsere wundervollen GästInnen des heutigen Panels vor. Und ich beginne gleich bei dir, Ulrike. Ulrike, du arbeitest als Trainerin für Anti-Bias-Trainings beim Zentrum für soziale Inklusion, Migration und Teilhabe Berlin. Und außerdem bist du auch als Sozialberaterin und in der politischen Interessensvertretung von Frauen mit Behinderung für das Netzwerk Behinderte Frauen Berlin tätig. Vielen Dank, dass du hier bist. Ich mache gleich weiter bei Zoa. Zoa, du bist Mitbegründer der Casa Cua. Das ist ein trans-interqueeres Community- und Health-Center in Berlin. Und die Casa Cua wurde von trans- und nicht-binären BIPOC gegründet, um Gesundheit zugänglicher zu machen für andere trans-, inter-, nicht-binäre und queere Personen und insbesondere Personen, die von Rassismus betroffen sind. Du praktizierst traditionelle chinesische und daoistische Medizin. Herzlich willkommen, Zoa. Julia, du bist Künstlerin, Körperarbeiterin und Mutter. Und Inga, du bist auch Künstlerin, Taubblindenassistentin und Mutter. Und ihr bildet momentan zusammen die feministische Gesundheitsrecherchegruppe, die seit 2015 ermächtigende Perspektiven auf Gesundheitssorge und gegenseitige Fürsorge in Ausstellungen, in Heften und in Workshops vermittelt. Ihr setzt euch auch im Kunstfeld für Räume ein, in denen Verletzlichkeit geteilt werden kann und in denen Zugangsbedürfnisse im Zentrum stehen. Ihr arbeitet gegen ableistische Normen von Leistungsfähigkeit und Konkurrenz, insbesondere im Kunstfeld. Herzlich willkommen, Inga und Julia. Jetzt möchte ich noch sagen, dass Vale Mazzaferro leider kurzfristig absagen musste für unser Panel. Und trotz der Bemühungen ist es nicht gelungen, so schnell einen Ersatz zu finden. Wir sind uns bewusst, dass dadurch eine thematische Leerstelle entsteht. So, ich möchte jetzt beginnen. Wir sprechen über die Vergangenheit und Gegenwart feministischer Gesundheitsbewegung und darüber, wie wir Wissen bewahren können, wie wir es zugänglich machen können. Ich beginne bei euch, Julia, Inga, und ich frage dazu gleich dich, Julia. Ihr habt eure Recherche zur Gesundheitsbewegung 2016 begonnen und ihr habt im Westberlin der 70er und 80er Jahre angefangen. Da seid ihr nicht auf eine einheitliche Gesundheitsbewegung gestoßen, sondern auf viele lose Stränge. Magst du ein bisschen erzählen, wie das war? Auf was seid ihr da gestoßen?
Ja, hallo, danke für die Einladung. Genau, wir haben als eine größere Gruppe angefangen von 12 KulturarbeiterInnen, uns mit dem Thema Gesundheit und Zugang, also wie können wir eigentlich zusammen kollektiv zum Thema Gesundheit und zum Gesundheitssystem arbeiten. Und wir haben dann in unserem ersten größeren Treffen begonnen, Orte zu besuchen, von denen wir erfahren haben, dass sie einen alternativen Zugang zu Gesundheit eröffnen oder dass sie beraten. Oder das waren zum Beispiel das Heilehaus und die antipsychiatrische Beratungsstelle, aber auch das feministische Frauengesundheitszentrum und das Archiv Spinnboden. Und wir sind dann in den ersten Treffen darauf gestoßen, dass es eben Orte gab, die in den 70er und 80er Jahren gegründet wurden in Berlin, die sich eben mit dem Thema Gesundheit auf diese andere Weise beschäftigt haben und sind dann in unseren Gesprächen, die wir geführt haben mit Menschen, die da jetzt noch tätig sind, arbeiten oder auch die uns dann vermittelt wurden, die eben Protagonistinnen aus der Zeit waren, sind wir darauf gestoßen, dass es eben diese Bewegung gab, die an der Schnittstelle von HausbesetzerInnenbewegung und Frauenbewegung sich ja eben mit dem Thema Gesundheit auf eine sehr politische Weise beschäftigt hat und wo es sehr viele verschiedene Ansatzpunkte und Unterströmungen sozusagen dann gab. Genau, und wir sind, es ist sozusagen eine sehr organische Recherche. Wir sind unser Ziel war auch niemals, eine wissenschaftliche Recherche zu machen, sondern eher eine, die von unseren Erfahrungen ausgeht und dann aber auch sich verknüpft mit den Erfahrungen von anderen. Und wir sind sozusagen von Person zu Person gekommen und haben Interviews geführt und haben Methoden gesammelt, haben Praxen kennengelernt, die wir eben dann weitergeben, auch in eben unseren Heften, unseren Zines, in unseren Ausstellungen und Workshops. Genau, Inga, ergänze mich bitte.
Hallo, genau, ich bin innerlich noch ganz im Gespräch von davor. Ich denke, das geht euch vielleicht auch so und deshalb beziehe ich mich ganz kurz darauf. Und zwar möchte ich mich nochmal bedanken bei der Stimme aus dem Publikum, die eben dazu gesprochen hat, wie viele Leerstellen es in der Diskussion um reproduktive Gerechtigkeit in Deutschland gibt. Und Julia und ich sprechen über eine Bewegung, die Gesundheitsbewegung aus den 70er und 80er Jahren, über die wir sehr viel recherchiert haben. Und es ist so ein bisschen, als hätten wir sowas wie ein halb gesunkenes Schiff gefunden. Es gab so wenig Informationen über die Gesundheitsbewegung. Und wir beteiligen uns daran, diese Erzählung wiederzuentdecken und mit anderen zu teilen und versuchen immer sehr transparent darauf hinzuweisen, von wem wir diese Informationen bekommen, welche Räume heute noch praktizieren, welche Leute heute noch praktizieren. Aber ich glaube, dass es eine ganz wichtige Arbeit ist für uns und die können wir nicht alleine machen, dass wir fragen, welche Positionierungen bringen diese Praxen mit sich? Wo sind die heute positioniert? Wo sind wir heute positioniert? Welche Formen von Gesundheitsaktivismus können wir uns vorstellen? Aber was müssen wir auch wahrnehmen an der Positionierung von zum Beispiel weißen Personen, weißen Cis-Personen, weißen nicht behinderten Positionen und wie können wir Unterbrechungen schaffen, wenn wir dieses Wissen weitergeben. Das wollte ich ganz kurz sagen, bevor wir ja auch weiter gemeinsam über diese Bewegungen sprechen, dass das Praxen sind, die uns sehr begeistern, aber die auch sehr viel Hinterfragung und Aktualisierung benötigen.
Vielen Dank für diese Hinweise nochmal. Ich möchte gleich weitermachen mit noch mal einem kleinen Schritt zurück. Und zwar haben feministische Gesundheitsbewegungen sich stets darum bemüht, Gesundheit ganzheitlicher zu fassen, als ein schulmedizinischer Begriff, und eben auch Ansätze erprobt, die über schulmedizinische Behandlungsformen hinausgehen. Und wir haben jetzt in dieser spannenden Keynote auch nochmal gehört, dass eben der Einbezug von Unterdrückungsfaktoren, von gesamtgesellschaftlichen Strukturen wichtig ist, wenn wir über reproduktive Gesundheit, wenn wir über Gesundheit sprechen. Und ich möchte gleich dich fragen, Zoa, der Begriff Gesundheit, arbeitet ihr überhaupt mit diesem Konzept, mit diesem Ansatz? Und wenn ja, wie versteht ihr das, Gesundheit?
Hallo erstmal. Wir arbeiten mit dem Begriff Gesundheit, aber gleichzeitig ist auch immer ständig die Frage, okay, was verstehen wir unter Gesundheit? Und auch mit der Dekolonisierung vom Begriff und vom Verständnis von Gesundheit und der Auseinandersetzung damit, wo unsere Ideen herkommen und genau, was wir daran ändern wollen. Also zum einen sehen wir Gesundheit als nicht nur symptomatisch, sondern es ist auch sehr entscheidend für uns, halt den Zusammenhang und die verschiedenen Überschneidungen zu sehen zwischen Diskriminierung und und der Beziehung zu Gesundheit und Wohlbefinden, diese Beziehung zu sehen und auch anzusprechen. Und auch genauso wie Unwohlsein oder Krankheit auch durch sehr viele verschiedene Faktoren verursacht werden kann, also sei es jetzt wirtschaftliche Faktoren, systemische oder strukturelle Diskriminierung, gesellschaftliche Verhältnisse, aber auch Isolierung von Leuten. Und und dann ist es auch sehr wichtig für uns zu schauen, okay, wie, das hatte ich ja gerade erwähnt, was für ein Verständnis von Gesundheit haben wir? Also hier in Europa wird Gesundheit sehr oft als etwas Individuelles gesehen, also ein individueller Zustand, und wird sehr oft gleichgesetzt mit arbeitsfähig zu sein und funktionsfähig im kapitalistischen System. Deshalb ist die Medizin jetzt auch sehr symptomorientiert, weil es darum geht, also den Menschen als Maschine zu sehen, die funktionsfähig sein muss, und dann werden halt die Symptome schnell beseitigt, um wieder arbeiten zu können. Und dann stellen wir uns natürlich die Frage, wollen wir das so sehen? Also ganz klar nicht. Und dann auch zu schauen, wie wollen wir unser Verständnis prägen? Was hält uns manchmal davon ab? Was müssen wir verändern, damit wir uns wohlfühlen können? Und auch die Frage, inwiefern können wir uns in einer kranken Gesellschaft gesund fühlen? Oder überhaupt, ja. Das sind sehr viele Fragen und sehr große Diskussionen, wo wir auch nicht unbedingt alle Antworten haben, aber es ist uns wichtig, zu haben. Auch die Frage, also als wir uns gegründet haben, wie nennen wir uns? Wir nennen uns ja auch Gesundheits- und Community Center. Dann haben wir uns auch gefragt, okay, wieso nennen wir uns überhaupt Gesundheitszentrum? Was für ein Bild geben wir von uns oder was für eine Idee haben Leute von Gesundheit?
Vielen Dank. Ulrike, ich möchte jetzt dich fragen, Gesellschaftliche Strukturen der Diskriminierung und Unterdrückung beeinflussen die Gesundheit und räumliche Barrieren oder Barrieren in der Kommunikation verschlechtern den Zugang und auch die Qualität der Gesundheitsversorgung. Das bedeutet, unser Gesundheitswesen ist längst nicht für alle Menschen gleichermaßen ausgerichtet. Kannst du das ein bisschen ausführen?
Ja, das kann ich. Also zunächst mal möchte ich aber vorwegstellen, dass das wird oftmals in der Gesellschaft so gleichgesetzt, Behinderung und Krankheit. Behinderung ist nicht gleich Krankheit. Eine Behinderung ist in aller Regel nicht heilbar. Dennoch haben behinderte Menschen natürlich menschenrechtlich betrachtet genau das gleiche Recht auf das Höchstmaß an erreichbarer gesundheitlicher, ja, gesundheitlichen Formen, gesundheitlicher Teilhabe so rum. Und das wird natürlich verwehrt durch Strukturen, durch räumliche Barrieren. Das heißt, nicht nur die Zugänglichkeit von der Praxis ist da wichtig, sondern auch die Kommunikation. Also ich glaube, das ist ein Punkt, der in der medizinischen oder gesundheitlichen Versorgung ganz arg im Argen liegt. Da ist schon mal ein großes Machtgefälle, durch Wissen und nicht adäquate Weitergabe des Wissens. Das erleben, glaube ich, nicht nur lernbehinderte Menschen so, aber auch eine sehr inadäquate Weitergabe von Informationen. Das erleben alle, die eigentlich im Gesundheitswesen konfrontiert sind und nicht Medizin studiert haben. Also das ist schon, wäre zum Beispiel schon mal eine inklusive Forderung, da Diskriminierung und Machtverhältnisse zu verändern. Denn nochmal.
Ich hatte gefragt, ob du ein bisschen ausführen kannst, inwiefern unser Gesundheitswesen nicht für alle Menschen gleich zugänglich ist.
Und dann gibt es natürlich neben diesen räumlichen und kommunikativen Barrieren auch noch Einstellungen gegenüber Menschen, die nicht gerade förderlich sind, dass die Hilfe in Anspruch nehmen oder ein Hilfesystem in Anspruch nehmen. Das ist zum Beispiel, wenn jemand behinderte Menschen geringschätzig behandelt. Ein Beispiel wäre, über jemanden hinweg zu kommunizieren. Also wenn jemand mit einer Begleitperson in eine Praxis kommt, dort halt quasi zu sagen, also dann nicht mit der Person zu kommunizieren, sondern mit der Begleitperson, was völlig daneben ist, weil dann fühlt sich die Person nicht ernst genommen. Das ist auch das, was viele Frauen sagen, also Fokusgruppe, haben wir die Erfahrung gemacht, dass die sagen, naja, ich gehe nicht gerne zu einer gynäkologischen Untersuchung, weil ich fühle mich da nicht ernst genommen. Und das ist auch eine Hürde, die unter anderem behinderte Frauen haben, aber auch, denke ich, Frauen betrifft, die nicht weiß sind oder betreffen kann, die nicht weiß sind. Und ja.
Vielen Dank. Dankeschön. Zoa, ich möchte noch mal fragen in Bezug auf den Gesundheitsbegriff und auch, wie ihr den fasst in der Casa Cura, wie ihr damit arbeitet. Du hast es vorher schon ein bisschen angesprochen. Es scheint wichtig zu sein, eben auch bei der Vereinzelung anzusetzen und gegen die Vereinzelung im Gesundheitswesen eben vorzugehen und ein Modell entgegenzusetzen. Und deswegen ist euer Zentrum nicht nur ein Health Center, sondern eben auch ein Community Center. Welche Rolle spielt denn das Kollektive bei euch?
Ja, zum einen sehen wir Gesundheit eben als nicht genau ein individueller Zustand, sondern einen kollektiven Zustand. Und genau wie jetzt auch erwähnt wurde, das auch sehr oft so gesellschaftlich verbunden ist, dass es gar nicht trennbar ist. Und auch und es ist auch für uns wichtig, wenn wir uns als, also wir sind, eigentlich sind wir auch Communities Center, weil sehr viele verschiedene Communities zusammenkommen, und also in Casa Qua. Und das genau, weg, jetzt habe ich mich verloren, was war die Frage?
Kein Problem, das Kollektive, welche Rolle das Zusammenkommen spielt.
Genau, auch sich durch das Zusammenkommen und den kollektiven Austausch ist es auch möglich, für viele Leute erst zu realisieren, was die auch krank macht oder was das Problem ist, weil sehr oft wird gerade bei Transleuten oder auch von Rassismus betroffenen Leuten das Problem individualisiert. Es wird, genau, einerseits werden die Leute nicht ernst genommen, wenn zum Beispiel rassistische Vorfälle angesprochen werden, dann wird gesagt, ja, nimm es doch nicht so, ist doch nicht so schlimm, oder es wird als ein sehr individueller, persönlicher Bezug gesehen, anstatt als ein gesellschaftliches Problem. Und oft ist es dann auch genau dieser Austausch mit anderen Leuten, die von gleichen Diskriminierungen betroffen sind, hilft sehr oft auch, einen anderen Umgang damit zu finden, sich bewusst zu werden, manchmal auch, dass es nicht was Persönliches ist, sondern ein gesellschaftliches Problem. Und genau, kollektiv auch, weil genau gerade sehr viele Transleute und Leute, die von Rassismus betroffen sind, auch gesellschaftlich isoliert sind. Und ja, und dadurch, also deswegen wollen wir dann auch einen Raum schaffen, wo Leute zusammenkommen können und wo Leute einen anderen Raum finden und Leute mit ähnlichen Erfahrungen und ja.
Dankeschön. Inga und Julia, wie habt ihr denn bei euren Recherchen das wahrgenommen, dass die Betrachtung von gesundheitlichen Anliegen als etwas Individualisiertes, war das in den 80er Jahren anders? Gab es da andere Ansätze? Und hat sich das wieder in den 90er Jahren zu einem individuelleren Problem verändert im Diskurs?
Also in vielen der Orte in der Zeit der Gesundheitsbewegung, der historischen Gesundheitsbewegung, gab es eben auch ähnlich, also so was wie Beratungscafés oder eben Selbsthilfegruppen wurden gegründet. Also es gab auch schon den Ansatz, über die eigene Befindlichkeit sozusagen hinauszuschauen und sich auszutauschen mit anderen Menschen und zu merken, mir geht's ja auch so, oder wir haben ja ähnliche Themen oder wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht, eben zum Beispiel in der feministischen Frauengesundheitsbewegung ja auch dann die Erfahrung mit mehrheitlich männlichen Gynäkologen. Dass es ja 80% der Gynäkologen männlich in der Zeit noch waren und dass es da eben auch sehr misogyne zum Beispiel Behandlungen dann gab und dann aber auch zu merken, das sind Erfahrungen, die ja auch strukturell sind und die nicht nur individuell, also die Begegnung und die schmerzhafte Erfahrung mag dann individuell sein, aber im Austausch erfahre ich kann, wir können uns auch ja eben vernetzen, zusammentun, auch was politisch aktiv werden eventuell, um dann auch was, eine Veränderung zu bewirken. Und also ja, genau. Ich denke jetzt auch gerade noch an an den Input von Loretta vorhin, ne? Da, sozusagen sich vorzustellen, was ist eigentlich anders möglich, ne? Unabhängig von dem, wie es jetzt, also ausgehend vielleicht von dem, wie es jetzt ist und was einen jetzt, was wir jetzt kritisieren wollen, aber dann auch eine gemeinsame Vision zu schaffen und darauf dann auch zugehen zu können, ne? Das ist ja kollektiv möglich und individuell ist man da ja so verloren auch, würde ich jetzt gerade sagen. Inga.
Ja, du darfst, Inga.
Genau, danke. Ich musste noch mal dran denken, als wir mit dieser Arbeit begonnen haben. Wir haben ja als KünstlerInnen und KulturarbeiterInnen angefangen, zu Gesundheit zu arbeiten und hatten das Gefühl, dass das ganze Feld von Gesundheit sehr reglementiert und sehr kontrolliert ist und dass nur sehr wenige Leute Zugang haben, Medizin zu praktizieren, Medizin zu studieren, dass es ein sehr hierarchischer gesellschaftlicher Bereich ist, in dem sehr viel, also es ist sehr reglementiert und kontrolliert, aber es wird auch sehr stark reglementiert und kontrolliert, weil durch das Gesundheitssystem und unsere Begegnung mit dem Gesundheitssystem viele Verletzungen passieren, viele Zurichtungen, viele Politiken ausgeübt werden. Und ich glaube, dass für uns ganz wichtig war, am Anfang uns zu überlegen, aus welcher Perspektive wollen wir zum Thema Gesundheit arbeiten, auch gerade als künstlerische Gruppe. Und eben, wie können wir das schaffen, dass wir diese Hierarchie nicht gewinnen müssen, dass wir nicht selbst Medizin studieren müssen. Wie können wir aus einer Nicht-Expertin-Perspektive zu Gesundheit arbeiten und auch das Gesundheitssystem, wie es ist, in Frage stellen. Und für uns war ganz wichtig festzustellen, in unseren Begegnungen mit dem Gesundheitssystem sind wir oft verletzlich und abhängig und eben oft auch allein. Zu schauen, wie können wir diese Position formulieren als eine Position, aus der heraus wir uns trauen dürfen, anderes zu fordern und wie Julia auch sagte, uns anderes vorzustellen. Und wenn wir, dafür war für uns die Gesundheitsbewegung der 70er, 80er Jahre so spannend, weil es so viele kleine Aktionsformen, Methoden, Publikationen, Räume gab, in denen dieses Gesundheitssystem in Frage gestellt wurde und eben zum Beispiel nicht nur aus Patientensicht, sondern aus der Sicht von professionellen MedizinerInnen und PatientInnen, die gemeinsam unzufrieden waren mit dem Gesundheitssystem zu einer Zeit, als das Gesundheitssystem noch lange nicht so schlecht war wie heute. Und von diesen Erfahrungen zu lernen, zum Beispiel, ich nehme jemanden mit, um mich zu begleiten zum Arzt, damit diese Person mich daran erinnern kann. Du wolltest diese drei Punkte besprechen oder damit diese Person bezeugen kann, was passiert ist. Genau.
Das waren kleine Taktiken, die auch dazu dienen sollten, die gewohnten Hierarchien aufzuweichen, oder?
Genau, es gab so viele verschiedene Formate. Es gab eben auch, ne, es gibt auch immer noch ein Praxiskollektiv, in dem im Konsens Sachen entschieden werden oder in dem alle Leute, die dort arbeiten, die gleiche Bezahlung erhalten. Also es gab sowohl aus dem Bereich der Leute aus dem Medizinbereich Ansätze, die eigenen Hierarchien in Frage zu stellen und zu verändern. Und es gab eben auch Praxen der Ermächtigung, um zu sagen, ich lasse dich nicht alleine in diese machtvolle und verletzende und abusive Situation gehen, sondern wie können wir Advocacy miteinander üben? Wie können wir uns stärken, wenn wir in diesen Situationen sind?
Ja, Tor, du darfst gerne sprechen.
Ja, ich wollte sagen, ich finde den Punkt interessant aus der nicht als Expertenperspektive auch. Mitzuwirken und mitreden zu können. Ich finde es auch wichtig zu erwähnen, dass, also wir sehen zum Beispiel in Casacor auch Erfahrung als Expertenwissen und Expertise. Und ich glaube, das ist oft so eine Hierarchie, die aufgestellt wird von, okay, da sind Leute, die haben studiert, die wissen Bescheid und die anderen haben keine Ahnung und das halt aufzubrechen, als eben, dass auch Erfahrung als Expertise anerkannt wird. Zwar eine andere Form von Expertise, aber die meiner Meinung nach zusammengehen muss. Auch ist es ja auch bei Transleuten, dass also die ganze Pathologisierung, also diese Zuschreibung von Kranksein, die von Cis-Menschen, also von Nicht-Trans-Menschen, Trans-Menschen zugewiesen wird. Das ist ja auch, also wer definiert da, was krank ist und was gesund ist und wer sich welche Norm anpassen muss. Und welches Wissen auch anerkannt wird und welches nicht. Genau, muss ich nochmal ergänzen.
Vielen Dank, ja. Welches Wissen als legitimes Wissen gilt? Möchtest du da was ergänzen, Inga?
Ja, wenn ich darf, genau. Ich muss dran denken an den ganzen Bereich psychischer Gesundheit, dass ein ganz großer Teil des Problems von psychischer Gesundheit, die Stigmatisierung von persönlichen Krisen, psychischen Ausnahmezuständen ist und dass eine Art, wie eben psychische Gesundheit problematisiert wird, pathologisiert wird und stigmatisiert wird, eben ist, dass wir nur in dieser 1-zu-1-Beziehung, eine Person wird als krank bezeichnet und braucht eine individuelle therapeutische Hilfe, dass das unsere Zustände verstärkt und das alleine schon Räume zu schaffen, in denen wir Raum machen, dafür da zu sein mit dem, was uns beschäftigt und dem, was immer auch verbunden ist mit psychischer Arbeit, mit emotionaler Arbeit, die wir miteinander teilen und in der wir uns unterstützen können. Glaube ich, dass das schon ein ganz großer Bereich ist, in dem wir miteinander arbeiten können und in dem wir uns auch gegen ein Gesundheitssystem wehren, das uns stigmatisiert und pathologisiert, wenn wir nicht der Norm entsprechen. Was einfach auch oft bedeutet, dass wir unsere Bedürfnisse wahrnehmen, die sich im Widerspruch befinden zu einer Gesellschaft, die genau krankmachend ist.
Ja, da sprichst du schon was total Wichtiges an, eben die gewisse, also Räume zu schaffen, in denen gewisse Erfahrungen überhaupt erst Platz haben und gesehen werden können. Und die Rolle der Erfahrung ganz allgemein, auch in Bezug auf die reproduktive Gesundheit und den Reproductive Justice Ansatz, die Rolle des Storytelling und das Erzählen der eigenen Biografie, das Teilen der eigenen Biografie. Ulrike, welche Rolle spielt geteilte Erfahrung in deiner Arbeit?
Na, bei uns spielt die geteilte Erfahrung darin, dass also Selbsthilfegruppen genauso entstehen zu bestimmten Fragen, die sich zusammensetzen und das nicht nur bezogen auf eine Art der Behinderung, also wenn jetzt meinetwegen eine Gruppe sich austauschen möchte oder austauscht über Depressionen, dann sind das nicht nur Frauen, die eine ganz bestimmte Behinderung haben, sondern verschiedene Behinderungen haben, die aber sich zusammentun, um ihre Sachen zu besprechen. Und da denke ich, spielt auch das Storytelling eine Rolle. In meiner Beratungsarbeit ist das weniger der Ansatz, weil, also ich finde das Storytelling ganz gut, um bestimmte Sachen, um bestimmte komplexe Zusammenhänge aufzuzeigen oder nochmal eine Pointe zu setzen, ne? Damit es in Erinnerung bleibt. Also meine Arbeit, ich berate Frauen vielfach hinsichtlich der rechtlichen Situation und da versuche ich auf den Tisch zu legen, welche Möglichkeiten gibt es und was ist für euch am stimmigsten? Und das ist da ist dann ein Austausch entweder in Gruppe oder auch einzeln und insofern, denke ich, muss oder ich persönlich arbeite da eher an dem direkten, was die Frauen halt äußern und weniger mit irgendwelchen Stories, die irgendwie außerhalb stehen, weil ich finde, da ist die eigene Erfahrung mit einzubeziehen, ne? Und nicht so sehr die Methode, dass ich jetzt irgendeine Geschichte erfinde, die vielleicht ein Stück weit weg von der Frau ist, sondern dass ich dann erzählen lasse, warum jemand jetzt irgendetwas oder sich unschlüssig ist, wie sie sich entscheiden sollen, ne?
Du hast auch gerade schon die Selbsthilfegruppen angesprochen. Die Selbsthilfe war eines der wichtigsten Praktiken der sogenannten Frauengesundheitsbewegung. Die Selbsthilfegruppen sind in deiner Arbeit immer noch wichtig.
Ja, klar. Ja. Also das ist ja gerade das Kollektive, dass man sich zusammen oder ist ein Teil des Kollektiven, nicht nur, ne, dass man sich zu einer bestimmten Befindlichkeit oder auseinandersetzt. Aber die Selbsthilfegruppen, wir sagen, wir sind erstmal Expertinnen in eigener Sache, was nicht ausschließt, dass ich mir auch eine andere Meinung, eine andere Profession mit heranziehe. Wenn ich irgendwie Magenschmerzen habe, gehe ich natürlich auch zur Ärztin, ne? Und lass das nicht irgendwie im warte unbedingt, wenn ich mit meinen Hausmittelchen nicht mehr zurechtkomme, bis ich ganz unten liege. Aber es ist die Entscheidung von uns, wie wir damit umgehen. Oder auch, dass wir das, wie Inga das gesagt hat, dass wir uns eine Begleitung mitnehmen, dass man das nicht vergisst. Das gibt es ja auch in anderen Zusammenhängen. Es gibt ja diesen schönen Satz, keine muss allein zum Amt. Ne? Und genauso ist es in der Struktur des Gesundheitswesens.
Ja, danke schön. Und Julia, Inga, was habt ihr denn noch für Formen der Selbsthilfe angetroffen bei euren Recherchen? Inga, magst du anfangen?
Das ist so eine große Frage.
Ja. Du darfst ein paar nennen, du musst nicht alles sagen.
Ich wollte kurz, auch beim Storytelling und so weiter, ist mir ein Buch eingefallen von Roswitha Burkhardt, die schon verstorben ist und die, glaube ich, auch Frauengesundheitszentren mitgegründet hat. Die hat sehr früh ein Buch geschrieben, also ich denke Mitte der 70er Jahre wäre jetzt so mein Tipp, wie Frauen verrückt gemacht werden. Und das sind Protokolle von Frauen, die eben in den 70er Jahren psychiatrisiert wurden und mit Psychopharmaka eigentlich behandelt oder ruhiggestellt wurden, die gegen ihre Rollenzuschreibungen rebelliert haben. Und das, finde ich, ist für mich ein gutes Beispiel von, wie viel von damals zu heute wir aktualisieren müssen, aber wie wichtig auch diese Arbeit damals gewesen ist und wie viele Kämpfe damals notwendig gewesen sind in dieser Gesellschaft, in deren Kontinuität wir heute auch leben. Und ich glaube, das, was uns sehr sehr inspiriert hat, war die Begegnung mit der antipsychiatrischen Beratungsstelle. Ich fokussiere mich jetzt total auf die mentale Gesundheit, aber es ist für mich gerade so ein wichtiger Punkt. Da haben wir erfahren, dass eben im Weglaufhaus in der antipsychiatrischen Einrichtung in Berlin, wo nicht mit Diagnosen gearbeitet wird und was auch nicht über das Gesundheitswesen finanziert wird, dass eine Frage, wenn jemand ins Weglaufhaus kommt, weil jemand eine akute psychische Krise erlebt und nicht alleine dadurch gehen möchte, dass gefragt wird, was hat dir in früheren Krisen geholfen? Und das ist für mich so ein Beispiel davon, wie wir Erfahrung wertschätzen können und auch anerkennen, dass Menschen eben tatsächlich die ExpertInnen für ihre eigenen Situationen und Gesundheitszustände sind, zu sagen, was hat dir geholfen? Wie könnten wir dich unterstützen? Was brauchst du jetzt? Und dass das Fragen sind, die wir uns auch selber stellen können und die wir uns auch in Selbsthilfegruppen oder gegenseitiger Unterstützung oder im Co-Counseln oder Zusammensitzen stellen können. Dass wir diese Räume aufmachen, miteinander zu Gesundheit zu sprechen, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, ernst zu nehmen und um Unterstützung zu fragen. Ich glaube, dass das was ist, was in einer ableistischen Gesellschaft ganz schwierig ist und praktisch uns aberzogen wird, dass wir auf eine ermächtigende und empowernde Weise um Unterstützung bitten können. Und dass sich so auch das Bild wandelt, davon, was es bedeutet, in dieser Gesellschaft Unterstützung zu benötigen, Hilfsmittel zu benötigen und gemeinsam Verantwortung zu tragen, dass wir Räume benutzen, in denen alle Zugangsbedürfnisse gewährleistet werden. Das hat, glaube ich, überhaupt nicht deine Frage beantwortet. Deshalb gebe ich weiter an Julia. Vielleicht fällt dir noch was Konkreteres ein.
Zu den Selbsthilfeformaten. Mhm. Also mir fällt auf jeden Fall das Selbsthilfecafé 13. Mond ein, ein Frauen-Selbsthilfecafé, wo eben auch als jede Person, die kam, sozusagen als Expertin in eigener Sache gesprochen hat und aber auch die Beratenden nicht hierarchisch anders positioniert waren, sondern obwohl auch teilweise MedizinerInnen dabei waren. Bitte?
Bisschen näher,
okay. Da auch selber von den eigenen Erfahrungen gesprochen haben und sich also auf der Erfahrungsebene sozusagen begegnet sind und trotzdem sich gegenseitig ermächtigt haben und Erfahrungen dann eben auch ermächtigende Erfahrungen eben weitergegeben haben. Also das fiel mir jetzt ein gerade. Oder also die Selbsthilfe, von denen auch oft in der feministischen Frauengesundheitsbewegung natürlich gesprochen wird, ist auch die vaginale Selbstuntersuchung, die ja da in Gruppen dann auch praktiziert wurde oder in der Volkshochschule sogar weitergegeben wurde, dass Frauen eben ihren eigenen Körper kennenlernen wollten, eben in der Gruppe. Das ist auch ein Format, was aus den USA kam und hergebracht wurde über die Frauengesundheitszentren, dass eben ja der sozusagen der Blick auf die eigene, auf den eigenen Körper nochmal ein ganz anderer ja dann wurde. Und klar, jetzt die Ausschlüsse, die das dann produziert hat, Trans-Ausschlüsse oder so, das ist ja auch deutlich. Und das, also, ne, das ist ja immer die Frage. So, trotzdem waren es sehr, sehr ermächtigende Praxen, die damals dann auch ins Leben gerufen wurden und sehr groß weitergetragen wurden auch. Und es gab natürlich es entstanden Selbsthilfegruppen auch angeschlossen an die Gesundheitsläden. Also nach dem, ich weiß nicht, ob du noch zum Gesundheitstagen kommen wirst, aber es gab diese großen Gesundheitstage. Danach entstanden in Deutschland sehr viele Gesundheitsläden, so kleine sozusagen in Ladenlokalen Infoorte zum Thema Gesundheit, wo eben auch viele Selbsthilfegruppen angeschlossen waren zu eben einzelnen Krankheiten. Aber das fand ich gerade total interessant, was du gesagt hast, eben nicht sich auf eine Krankheit oder eine Behinderung oder so zu fokussieren und darüber sich auszutauschen, sondern sich über ein Thema auszutauschen, wie eben Unterdrückung oder bestimmte Art von Diskriminierung oder so. Also dass da eben auch sehr viele Gruppen gegründet wurden und eben diese Selbsthilfeformate da auch sehr, sehr, sehr aktiv waren und zum Teil ja immer noch sind, aber vielleicht nicht mehr ganz so, also jetzt Selbsthilfegruppen zu einzelnen Krankheiten vielleicht nicht mehr ganz so politisch.
Ja, das war auch mein Eindruck, als ich eure ganzen Unterlagen, eure Arbeit mir angeschaut habe, dass die Selbsthilfe heute nicht mehr per se politisch ist.
Also ich denke, trotzdem ist es total wertvoll, sich über bestimmte Themen in Bezug auf das Gesundheitssystem natürlich auch auszutauschen und Hilfe suchen zu können unter Leuten, die gleiche Erfahrungen gemacht haben. Ne? Also das ist ja auch trotzdem weiterhin sehr wertvoll. Ich denke, die politische Arbeit ist ja dann auch eine, die ihr dann zum Beispiel macht in eurem Netzwerk.
Möchtest du ergänzen, Ulrike?
Naja, das ist in der Tat, da ist ein Stück weit, glaube ich, wirklich verloren gegangen. Also dass Selbsthilfe nicht mehr, also es gibt horrend viele Selbsthilfezentren oder ja, und da wird einfach nur aus etwas eine Tugend gemacht, da hat die Politik, da ist die politische Ebene, geht da verloren, sondern es wird wieder subsumiert unter dem ökonomischen, ne? Also Selbsthilfe kostet auch nichts, ne?
Ja, das stimmt, das ist ein wichtiger Punkt. Ich möchte jetzt zu den Ausschlüssen kommen und zu den Leerstellen der feministischen Gesundheitsbewegung, der Frauengesundheitsbewegung. Und wir haben jetzt schon über die Selbsthilfe gesprochen als wichtigen Ansatz. Etwas, was du auch schon erwähnt hast, Julia, sind die sogenannten Frauengesundheitszentren, die im Rahmen der Gesundheitsbewegung eben entstanden. In Deutschland ab 1974. Das erste war das feministische Frauengesundheitszentrum Berlin. Und das waren eben Beratungs- und Selbsthilfezentren, die unter anderem vaginale Selbstuntersuchungen anboten, aber auch Beratung zu allen möglichen Themen. Da durfte ich wieder bei der Recherchegruppe lernen, dass beispielsweise misogyne Behandlungsmethoden auch diskutiert wurden oder diskutiert wurde, was dagegen unternommen werden kann. Die Zentren waren kollektiv organisiert und kamen eben aus politischen und aktivistischen Kreisen heraus. Sie hatten eher flache Hierarchien, viele Sitzungen im Plenum. Es wurde viel unbezahlte Arbeit auch gemacht. Und Zoa, die Casa Cua, ist ein Community Health Center. Und es gibt bei euch ein Café, es gibt eine Bibliothek, es gibt verschiedene Vernetzungsmöglichkeiten, verschiedene Beratungsmöglichkeiten und Behandlungsangebote. Siehst du trotzdem gewisse Parallelen zu diesen sogenannten Frauengesundheitszentren oder vielleicht eher Abgrenzungen und Unterschiede?
Ja, es ist eine spannende Frage für mich, weil ehrlich gesagt weiß ich nicht so viel über diese Frauengesundheitszentren, weil ich mich nie davon angezogen gefühlt habe oder es ganz klar war, dass es nicht ein Ort für mich ist. Deshalb habe ich mich da auch nicht sonderlich mit auseinandergesetzt. Ich finde das dann sehr spannend, auch heute mehr darüber zu hören. Ich glaube, es ist eine, also hat auch hier Veränderungen geschafft, aber auch sehr lückenhafte Veränderungen. Und für mich, also ist es dann, also Fokus hat sich für mich von wann cis männlichen Körper auch bei cis Frauen geschiftet in diesen Räumen. Und da gehen dann wieder sehr viele andere Leute unterwegs verloren. Und deswegen, genau, deshalb gibt es ja auch uns, also deshalb haben wir uns gegründet. Aber natürlich so Praktiken wie Selbsthilfegruppen haben wir auch. Genau, diese Praktik, weil ich, wo genau entstanden ist, aber das, ich sehe das auch, also bevor es Casa Qua gab, das ist auch in einfach in meinem Freundinnenkreis, dass wenn irgendwer zu Ärzten geht, dass da eine Begleitung mitgeht, auch wenn es schon alleine sprachlich ist, zur Übersetzung oder als Unterstützung ganz einfach, weil das auch immer wieder zu Vorfällen kommt. Ja, bitte. Es gibt auf jeden Fall Parallelen und ich glaube, es würde mich auch interessieren, mehr darüber zu erfahren, auch zu gucken, okay, was können wir eigentlich auch daraus ziehen. Ist auch spannend zu hören, dass Selbsthilfe politischer war, auch zu der Zeit. Was ich auch interessant finde, weil zum Beispiel, es gibt verschiedene so Selbsthilfegruppen, also wir nennen es eigentlich Peer-to-Peer und nicht Selbsthilfe, aber ich glaube, das ist das gleiche Konzept für Leute, also von und für Leute, die Krebs haben oder hatten und dass da dann auch im Aus, also ich bin nicht Teil der Gruppe, aber was die Leute mir erzählt haben, dass auch dann sehr viel Bewusstsein aufkommt, gerade bei Leuten mit Brustkrebs, wie auch sexistisch die Praktiken sind und welches Bild auch Ärztinnen haben, was genau, wie das passieren muss, was für die Leute wichtig sein muss, was erhalten werden muss und dass die Leute sich dann auch zusammensetzen und da auch politische Arbeit dazu machen wollen. Und jetzt habe ich schon vergessen, was du gefragt hast.
Nein, das ist super, vielen Dank. Julia, magst du vielleicht, Inga, ja, du darfst.
Ja, ich kann Julia nicht sehen. Ich hoffe, es ist okay. Genau, ich denke so zurück. Also du hast ja gerade die Frauengesundheitszentren vorgestellt und die waren in aller Regel feministische Frauengesundheitszentren und die meisten von denen haben ihr erstes F, das feministische, dann getilgt. Und es ist trotzdem so, dass wenn es gibt Stellen wie das FFGZ oder PatientInnenbeauftragten, die erstritten wurden und wenn wir uns in Situationen befinden, wo wir denken, was soll ich in dieser Situation machen? Wie gehe ich mit einer Krebsdiagnose um? Oder wie komme ich mit dem Zusammentreffen von einer bedrohlichen sozialen Situation oder psychischen Problemen und gesundheitlichen Problemen? An wen kann ich mich wenden und wer kann mich beraten? Dann sind diese Stellen oft unglaublich hilfreich und unterstützend. Und also das FFGZ in Berlin habe ich in verschiedenen Situationen erlebt, wo ich das Gefühl hatte, ich bin so dankbar, dass es so eine Möglichkeit gibt und dass es diesen Rat gibt. und auch so etwas wie eine Patientinnenbeauftragte gerade in der Auseinandersetzung mit Bevormundung und Verletzungen im Gesundheitssystem, ist es einfach unglaublich, dass es das gibt. Und andererseits glaube ich, dass es einerseits ganz, ganz wichtig ist, dass wir Wissen über alternative Möglichkeiten mit dem Gesundheitssystem umzugehen, wie Antipsychiatrie, nicht in weißen, linken Cis-Kreisen ausschließlich zirkulieren lassen dürfen, weil das Elitenwissen ist. Und Elitenwissen ist keine radikale Praxis, das ist eine ausschließende Praxis. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit Zoa, auch an eine Sache auf eurer Webseite von Casacua, wo ich merke, es gibt einfach große Bereiche im Gesundheitswesen in Deutschland, die sich als alternativ positionieren und in denen ganz, ganz wenig reflektiert wird, welche Ausschlüsse an allen Ebenen stattfinden, gerade im Bereich alternativer Medizin oder Heilpraktiker sein. Dass es mich hat selber schockiert, wie ignorant ich gewesen bin, wie unreflektiert viele von sozusagen alternativen Räumen, wie wenig Arbeit es zu den eigenen Ausschlüssen gibt. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Arbeit, die wir tun müssen. Das müssen nicht andere Leute machen, sondern wir, die im Gespräch sind mit Leuten, die solche Räume leiten und öffnen, müssen darauf drängen, dass diese Räume sich in sich mit sich auseinandersetzen und sich öffnen. Und das sind langfristige Prozesse. Ich glaube einfach, dass es uns nichts bringt, eine scheinbar radikale Praxen hochzuhalten, die sehr ausschließend sind, weil sie genau dort nicht radikal sind. Genau, sondern elitistisch und ausschließend.
Ja, das sind wichtige Punkte, die du ansprichst. Und ich möchte da auch gleich nochmal ansetzen bei den sogenannten Frauengesundheitszentren und möchte dich fragen, Ulrike. Deine Schwerpunkte beim ZSIMT sind ja unter anderem Frauengesundheit und auch Frauengesundheit und Behinderung sowie die gynäkologische Versorgung von Frauen mit Behinderung im Speziellen. Und welche Rolle spielten die Anliegen behinderter Frauen in Bezug auf Gesundheit in dieser Frauengesundheitsbewegung?
Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen nicht nur bei ZIMT ist mir leider die Rolle ein bisschen zu wenig in Gesundheit. Ich würde gerne mehr Trainings im Gesundheitswesen machen oder mit Leuten, die sich da als SpezialistInnen fühlen, dass man das mehr aufweicht in die Richtung, wie du auch gesagt hast, Inga. Also, aber da kriegen wir irgendwie nicht wirklich den Fuß rein, ne? Aber jetzt mal, was die Ausschlüsse anbetrifft in der Frauengesundheitsbewegung, das ist, also behinderte Frauen werden da einfach nicht mitgedacht. Auch die Gynäkologie, ne, die ist ja wirklich so aufgebaut, dass behinderte Frauen, denen werden praktisch die Rechte zu einem Kind abgesprochen. Oder weil, also so, also das hat eine ziemliche Immanenz. Und das ist auch, wenn fortschrittliche Ärztinnen, also die wissen selber, ne, mir hat eine befreundete Gynäkologin gesagt, oh Gott, heute waren ein Paar mit Trisomie 21 bei mir in der Praxis und da sagten die, wir möchten ein Kind und helfen Sie uns dabei. Und da sagte sie, was? Also sie hat also wirklich sehr abweisend und ausschließend reagiert in dem Affekt. Ne? Also da sieht man auch, dass selbst kritische Geister unter der Ärzteschaft also da noch einfach einen Bedarf haben. Und ich weiß nicht, ob die zwei dann nochmal zu ihr gekommen sind oder ob die irgendwen anders aufgesucht haben oder wie das Thema dann weiterverfolgt wurde. Aber also das sind wirklich auch nochmal so diese ernstnehmenden Geschichten. Und in die Frauengesundheitsbewegung war eigentlich immer, also in Deutschland war sie weiß, ja, meist Mittelschichts, meist waren es Mittelschichtsfrauen, denn ist es binär. Und ja, das sind so die Hauptkriterien. Und da macht es Schwierigkeiten, wenn da keine Öffnung passiert, wenn die nicht selber sagen, ja, wir wollen was tun, denn oder da jemand anders reinlassen, dann ist es einfach schwierig.
Und erlebst du da Veränderungen heute in feministischen Kämpfen oder sind die Probleme die gleichen?
Ich erlebe nicht viele Veränderungen. Ich war in einem, in einer Frauengesundheitsorganisation, eine feministische, im Vorstand aktiv und habe immer wieder eingebracht, dass mehr Barrierefreiheit und auch diese umfassende Barrierefreiheit, die eben nicht nur bei einer Rollstuhlgerechtigkeit aufhört, dass die gelebt wird und dass die vorangetrieben wird. Das ist wie, wenn wir nun mal auch in der Frauenbewegung irgendwie gesagt, also bestimmte Forderungen aufgestellt haben, die Männer sollen sich ändern. Also als wenn man gebetsmühlenartig immer wieder an die Rand spricht und sobald du weg bist, passiert nichts mehr, ne? Also das macht das Ganze so ermüdend auch.
Ja, und auch ihr, Inga und Julia, beschäftigt euch ja eben heute mit Räumen. Ich hatte es am Anfang gesagt, in denen Verletzlichkeit und Zugänglichkeit Platz haben. Wie erlebt ihr heute diese ableistischen Normen?
Also wir kommen ja aus dem Kunstfeld erstmal so und da erleben wir das halt sehr stark. Das ist so sehr sehr starke Schwierigkeiten in Zugänglichkeit gibt eben und dass es immer wieder so einfach ableistische Institutionen oder dass es zu kurze Deadlines, dass irgendwie das Arbeitspensum riesig ist und die Bezahlung sehr schlecht und so. Also das ist eigentlich, da sobald man nicht, du hattest das vorhin auch gesagt, dieses Leistungsfähige, dass Gesundheit irgendwie im kapitalistischen System ja auch heißt, ich bin permanent leistungsfähig und kann meine, weiß ich nicht, 40 bis 60 Stunden Woche hinlegen und das im Kunstfeld am besten noch irgendwie mit einer knappen Deadline und nachts. So, also das, ne, das, und wenn ich Sorgeverantwortung trage, entweder habe ich Kinder oder ich habe irgendwie Angehörige, die ich pflege oder habe selber eine chronische Krankheit oder eine Behinderung, dann geht das einfach alles nicht, ne? Das ist halt auch sehr ausschließend in der Hinsicht. Und also wir sind zum Beispiel Teil einer Gruppe, ja, da kannst du, glaube ich, mehr zu sagen, weil ich nur so ein bisschen am Rande dabei bin, aber Cygnus Affinity Group, das ist eine Art Selbsthilfegruppe von KulturarbeiterInnen mit chronischen Krankheiten, Behinderungen und Sorgeverpflichtungen. Inga, magst du mehr dazu sagen?
Ja, kann ich machen. Sprich ruhig weiter, Julia.
Inga sagt dann gleich mehr zu dieser Gruppe, aber eben, dass wir auch in unserer Arbeitsweise und in unseren, also erstmal in den Workshops, die wir anbieten, auch das thematisieren und eben auch in den Workshops Räume schaffen für so einen Austausch, wo es eben auch um Erfahrungen von Krise oder von Krankheit oder von Diskriminierung geht. Dass wir aber auch, wenn wir mit einer Institution oder mit einladenden Orten oder so zusammenarbeiten, dass wir da darauf achten, was passieren da eigentlich für Ausschlüsse, was gibt es für Zugänglichkeiten, eben auch diese umfassende Zugänglichkeit zu bedenken, was sind Möglichkeiten auch von Gebärdendolmetschung oder was sind Übersetzungen in leichte Sprache, nicht nur wie ist die räumliche, also nicht nur gibt es eine Rollstuhlrampe, sondern eben auch wie sind Möglichkeiten, auch wenn man nicht in Präsenz teilnehmen kann, das ist ja jetzt auch ein bisschen besser geworden durch die allgemeine Akzeptanz von Technik. Genau. Ja, Inga?
Genau, ich denke nur kurz daran, dass ich denke, im Moment ist es besonders ärgerlich, weil das Thema Care, also Fürsorgearbeit, so ein Hype erlebt im gesamten Kunst- und Kulturfeld und eben trotzdem stattfindet in sehr uncaring Institutionen und Arbeitsbedingungen. Und ich denke, unsere Auffassung wäre schon, dass das die allumfassende Zugänglichkeit auch bedeutet, welche Möglichkeiten der Teilhabe haben verschiedene Leute, also auch der Teilnahme, welche Wann brauchen wir Pausen? Wie viele Termine sind zu viel? Wer muss Assistenz planen? Wer hat Mobilitätsbedarfe? Und das nicht als etwas extra zu erleben. Also zuerst wird das Panel geplant und dann kommt extra das DGS-Budget dazu, sondern wie können wir diese Prozesse an allen Stellen zugänglich planen? Und das ist für uns schwierig, aber wir sind auch immer wieder in Institutionen, wo wir merken, das ist noch ein ganz, ganz, ganz weiter Weg. Und ich musste an einen Text denken, der ist in der Bremer Frauenwoche, glaube ich, in den 70ern veröffentlicht worden von einer Gruppe von Frauen, die sich als Krüppelfrauen positioniert haben und die in diesem Buch reflektieren, wie ihr Gesprächsangebot an die Frauen aus der Frauenbewegung damals nicht aufgenommen wurden und die eben untersuchen, welche Überschneidung haben sie mit arbeitenden Frauen. Und da sprechen sie auch um reproduktive Rechte und die Diskriminierung, zum Beispiel bei Frauen mit Behinderung, mit Kinderwunsch. Und ich glaube, das Gute ist vielleicht, dass es jetzt diese feministische Frauengesundheitsbewegung nicht mehr gibt und wir gemeinsam neu lesen, was davon ist jetzt relevant in unseren Praxen, welche Überschneidungen haben wir, welche Lücken und Fehlstellen gab es damals und wo können wir heute anders ansetzen. Und ich denke, im Keynote eben war ganz wichtig zu schauen, welches Wissen gibt es von Personen of Color, von auch gerade aus der Disability Justice, die in der weißen Mittelschichts Frauenbewegung gefehlt haben. Ich glaube, es ist gerade eigentlich ein toller Moment, dass wir diese Praxen uns anschauen können mit einer gewissen Distanz und einem gewissen Druck, weil einfach auch durch Corona das Gesundheitssystem so öffentlich diskutiert wird, dass gesellschaftlich klar ist, es gibt einen Bedarf, zu Gesundheit zu arbeiten. Und das ist vielleicht das Vermächtnis der Gesundheitsbewegung, dass es eine Bewegung gab, dass es ganz viele unterschiedliche Perspektiven und Aktionsformen gab, um Gesundheit und das Gesundheitssystem und wie es praktiziert wird, in Frage zu stellen.
Vielen Dank, dass du das gerade schon so schön alles zusammengefasst hast, Inga. Und mit Blick auf die Uhr, ja, ich sehe, dass wir schon ein bisschen fortgeschritten sind. Wir haben ja im Vorgespräch auch schon festgestellt, dass wir eigentlich mindestens einen ganzen Tag darüber sprechen müssten. Und ihr seid so tolle ExpertInnen, dass es echt schwerfällt. Ja, ich habe so viele Fragen an euch. Ich möchte trotzdem jetzt nochmal auf die Zukunft zu sprechen kommen. Wir haben auch heute bei Loretta gehört, es ist eben wichtig, dass wir uns überlegen, wie möchten wir das Gesundheitswesen in Zukunft gestalten und wie gehen wir mit diesem Wissen um, mit diesem Vermächtnis, das wir einerseits kritisch betrachten, andererseits aber auch gewisse Praktiken noch mitnehmen möchten und weiterentwickeln möchten. Und da ist mir aufgefallen, in puncto Wissen bewahren, dass die feministische Gesundheitsrecherchegruppe, ihr habt eine kleine Recherchebibliothek angelegt und auch die Casa Cua hat eine kleine queer-feministische Bibliothek mit vorwiegend BIPOC-AutorInnen, um Wissen zu sammeln und weiterzugeben. Wieso sind räumliche Archive immer noch so wichtig?
Ja, wir haben diese kleine Bibliothek, die wir so langsam aufbauen. Uns geht es weniger um das Archivieren an sich, sondern mehr um das Sammeln und das Wissen sammeln, austauschen und verbreiten. Also zu einem gibt es in unseren Communities sehr viel Wissen und trotzdem gibt es diese Hierarchisierung und Machtstrukturen auch im Wissen, die auch durch koloniale Strukturen geformt werden. Genau, welches, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, welches, also wessen Wissen wird als Wissen auch anerkannt und welches Wissen nur so als, wird halt nicht anerkannt. Und auch sehr viele Leute schätzen ihr eigenes generationelles Wissen nicht mehr. Und das wollen wir halt auch ändern und Menschen ermutigen, dies zu tun. Also auf einer Seite sammeln wir halt Bücher natürlich von mehrheitlich BIPOC-Leuten, aber wollen auch Leute dazu auffordern, das eigene Wissen aufzuschreiben und in Zine-Form zu sammeln und so. Also auf einer Seite haben wir dann das, aber auch genau dann dieses Zusammenkommen. Die Idee ist halt auch, dass während den Bibliotheköffnungszeiten Leute zusammenkommen und sich austauschen, sich organisieren und so. Und das nicht nur ein Sammeln, also vielleicht ist es so meine Idee von Archivieren ist, Wissen sammeln und das verstaubt es irgendwo. Und das ist aber nicht, was wir machen wollen, genau. Das soll eher lebendiger werden und es wieder ausgraben und teilen. Genau.
Julia, was tun wir, damit das nicht nur immer so elitäres Wissen bleibt? Hast du eine Idee?
Ich würde sagen, möglichst viele Situationen für Austausch schaffen. Mhm. Also unser Archiv ist leider immer nur temporär im Moment zugänglich. Also unsere Sammlung ist eigentlich auch eine, die lebendig sein soll. Ne? Und wir haben ja auch unsere Recherche so aufgebaut, dass es eigentlich auch darum ging, dass wir unser eigenes Leben davon verändern lassen und eben auch ganz viel im Austausch sind und lernen. Also ich denke, dass so Situationen für Austausch und für gemeinsames Denken an wie können wir uns das in dem Keynote von eben, wie können wir uns das eigentlich vorstellen? Worauf wollen wir eigentlich zugehen? Das finde ich ist total so, ja, ein wichtiger Punkt, um das eben nicht elitär sein zu lassen und auch so öffnen, dass es auch aus unseren Kreisen rausgehen kann.
Dankeschön. Und jetzt ist noch eine wichtige Frage für mich. Wie können Menschen, die eure Arbeit unterstützen möchten, euch am besten unterstützen? Vielleicht fangen wir an bei dir, Ulrike. Wie kann deine Arbeit unterstützt werden?
Ja. Unsere Arbeit kann unterstützt werden, indem indem Frauen oder doch eigentlich Frauen uns buchen, also oder bei ZIMT sind Frauen und Männer, die halt gerne sich auseinandersetzen wollen mit der Situation, mit ihrem Weißsein, mit ihrem vielleicht etwas höher gestellt sein, die sich mit ihrer Macht auseinandersetzen wollen, die eine andere Perspektive vielleicht mal einnehmen wollen, dass die uns aktiv ansprechen. Und ansonsten, denke ich, ist das irgendwie so eine Wechselbeziehung. Ne? Also dass nicht nur wir die Unterstützung brauchen, sondern wir eben auch die Unterstützung geben.
Danke. Zoa, wie kann die Casa Cura unterstützt werden?
Sehr konkret mit Geld.
Super.
Genau. Wir haben ja keine finanzielle Unterstützung und unsere Arbeit ist ja auch unbezahlt. Und deswegen, was uns fehlt, ist Geld und Ressourcen. Genau. Wir haben ein Crowdfunding, also wenn Leute uns unterstützen wollen, genau, entweder dahin oder uns privat anschreiben. Also privat, dann gleich aufs Konto spenden. Genau, das ist die Hauptunterstützung, die wir benötigen im Moment.
Genau. Perfekt, vielen Dank. Und die Arbeit der feministischen Gesundheitsrecherchegruppe?
Ich würde ganz kurz sagen, dass wir Zines haben über die Gesundheitsbewegung und wie wir in Krisen einander unterstützen können. Und wir verkaufen unsere Zines und wir versuchen, die Recherchematerialien zur Gesundheitsbewegung bald digital online zu stellen. Die sind digitalisiert worden. Und dann ist es für uns so, dass wir versuchen, ökonomisch aus dem Kunstfeld rauszugehen und aus dieser prekären Arbeit rauszugehen. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit Zoa, wo gesagt wurde, dass eben die Arbeit von Casa Cura von der Community organisiert wird, von der Community finanziert wird, die dieses Angebot eigentlich braucht. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, nicht uns zu unterstützen, sondern an Casa Cura zu spenden.
Vielen, vielen Dank. Dann öffnen wir jetzt für Fragen aus dem Publikum. Ich sehe, vorne gibt es schon eine Frage.
Ja, also weniger eine Frage, sondern ein Kommentar. Ich selbst bin ja schon alt genug, um in der Frauengesundheitsbewegung und Frauenbewegung aktiv gewesen zu sein. Ich bin eine 68er und ich muss mal sagen, worum es uns zu Anfang, ist heute ein bisschen altmodisch, ging, ist um den geschlechtsspezifischen Blick auf Gesundheit. Wir haben damals gesagt, Frauen sind anders krank, Frauen haben andere Körper, Frauen haben andere Lebensbedingungen als Männer und wir wollen, dass das in den Vordergrund gerückt wird. Damals ging es zum Beispiel um Gewalt gegen Frauen. Gewalt macht immer krank, wissen wir, und die gibt's heute noch und wir haben das damals thematisiert. Ich selbst habe auch eine Forschung gemacht zu dem Thema. Und es ging damals schon scheiße um die Streichung des Paragraphen 218, um die es immer noch geht. Da sind wir immer noch nicht erfolgreich. Aber ich will mal sagen, wir haben damals mit dem Thema angefangen und ich finde es so toll, dass es bis heute geblieben ist. In Berlin gibt es, ich komme aus Berlin, das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, nicht nur in Berlin, in anderen Städten auch. Und dass wir noch am Ball sind und dass eben viele junge Frauen das Thema übernehmen, also die FFGZ, also Frauengesundheitszentren, sind ja schon älter und dass die noch existieren und junge Frauen auch hinterherrücken. Das war's erstmal.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen?
Auch von meiner Seite aus keine eigentliche Frage, sondern eher ein Kommentar oder eine Ergänzung. Ich fand es super gut, dass die Recherchegruppe das auch angesprochen hat, dass sich halt explizit auch mit Ausschlüssen beschäftigt wird. Und ich glaube, das ist eine Sache, die gerade zum jetzigen Zeitpunkt immens wichtig ist. Auch zum Beispiel Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, die nach wie vor immer wieder Terdefam mit in ihren Demos haben, mit in ihrem Bündnis haben und es nicht, hinkriegen. Passiert immer wieder, dass die mit auf den Demos laufen am 8.3. Es immer wieder passiert, dass halt keine klare Kante gezeigt wird bei bestimmten Ausschlüssen. Und die sind historisch bedingt und gewachsen. Wir haben in der historischen Frauenbewegung, Frauengesundheitsbewegung, diese entweder nicht den mangelnden Willen, sich zum Beispiel mit der ADEFRA zusammenzutun. Die Frauenbewegung in Deutschland ist tatsächlich auch ja zum Beispiel immens geprägt gewesen von der schwarzen Frauenbewegung, von der schwarzen lesbischen Frauenbewegung, die immens wichtige Beiträge geleistet hat. Transpersonen waren schon immer Teil dieser feministischen Bewegungen, die häufig auch mal bewusst außen vor gelassen wurden in den Frauengesundheitszentren etc. Und wir haben jetzt gerade diesen Punkt, wo diese Ausschlüsse teilweise auch massiv wieder mit reingedrückt werden, in dem Moment, wo es halt zum Beispiel AkteurInnen gibt, die aus so einer Frustration heraus, dass bestimmte Änderungen noch nicht geschehen sind, sich halt quasi dazu entschließen, gegen marginalisierte Gruppen zu schießen. Und ich finde das einen immens wichtigen Punkt, dass wir am jetzigen Zeitpunkt diese Recherche machen, sehen, welche Techniken gibt es zur Selbstbestimmung, zur Selbstorganisation, aber genauso eben mit dem Blick haben, was ihr auch gut angesprochen habt, die Ausschlüsse eben aktiv mit zu betrachten, um sie nicht zu wiederholen oder die Gräben nicht tiefer werden zu lassen.
Vielen Dank.
Am Anfang die Diskussion über Gesundheit als System und nicht speziell aufs Individuum gerichtet, fand ich total interessant. Mir ist aber auch immer wieder in den Kopf gekommen, wie wichtig es aber auch ist, aufs Individuum zu achten und zu sehen, was irgendwie die individuellen Interessen sind, was ja auch schon gesagt wurde teilweise. Also was heißt eigentlich für mich persönlich gesund sein? Und vor allem aber auch, ja, was sind die Hintergründe? Gerade wurde gesagt, Gewalt ist ein riesiger Punkt, wo sich dann auch, dass der Körper sich äußern kann aufgrund psychischer Gewalt oder physischer Gewalt. Und da vielleicht meine Frage, wie kriegt man das hin, dass man einen Blick auf Gesundheit als System hat und trotzdem auf die individuellen Bedürfnisse und die individuelle Geschichte darauf eingeht.
Danke für die Frage. Wer möchte darauf antworten? Ulrike.
Ja, ich denke, das muss man zusammendenken. Ne? Also zum einen gibt es Themen wie Gewalt, die müssen strategisch bekämpft werden. Aber dann ist es natürlich das Erleben der einzelnen Frau, die sich organisieren soll, die ermächtigt werden muss halt oder die sich ermächtigen möchte, um ihr da die Unterstützung zu gewähren. Also es geht ja nicht darum, um ein abstraktes Thema einfach zu bearbeiten, sondern es geht darum, einen Missstand ja möglichst abzuschaffen beziehungsweise so in den Griff zu kriegen, dass er die Individuen nicht mehr so trifft oder die Individuen eines Kollektivs nicht mehr trifft, ne? Und ich denke, das muss Hand in Hand gehen.
Vielen Dank, Ulrike. Ja, Inga? Sie reagiert noch.
Ja, darf ich?
Ja.
Genau, natürlich kommt mir so in den Sinn, dass dieses ewig leidige Thema des Self-Care, auch gerade in dieser ganzen Corona-Zeit, ne, das so unterstützt wurde, jetzt müssen wir alle gut auf uns achten und so weiter. Und ich glaube, dass das halt wichtig ist, wenn wir das Individuum im Blick haben wollen, dass wir schauen, was passiert bei uns. Also ich beschäftige mich zum Beispiel mit meinem internalisierten Ableismus, wie viel ich arbeite, wie viel ich mich überarbeite, wie schlecht ich meine eigene Stimme hören kann, wann mir das zu viel ist und wie stark ich das gelernt habe. Und ich glaube, es gibt so einen Weg raus, nämlich diesen Raum zu schaffen für Selbstsorge in einem gemeinschaftlichen Zusammenhang. Also Räume zu schaffen, in denen wir uns gegenseitig unterstützen können, hinzuhören und Bedürfnisse wahrzunehmen, ohne dass es diese Selbstoptimierung oder diese Vermarktung ist. Und ich glaube, dass das da ist, wo gegenseitige Unterstützung und Selbstfürsorge zusammenkommen. Und ich kenne das zumindest von mir aus der Linken, dass wir oft nicht spüren, wie hart wir zu uns selber sind, wie hart wir zu anderen werden. Und ich glaube, wenn wir weiter zusammenarbeiten wollen, in diese Richtung arbeiten wollen, ist es wichtig, dass wir in diese Räume reinschauen. Wie sprechen wir miteinander? Wie korrigieren wir einander? Wie unterstützen wir einander? Wie fordern wir einander auch heraus? Und ich glaube, dass wir da zum Beispiel Weichheit brauchen und gegenseitige Unterstützung.
Vielen Dank.
Ja, ich habe mich nochmal gefragt, also ich war ja auch 1980 auch hier oder 81 war das hier in Hamburg auf dem Gesundheitskongress, auf dem Alternativen und habe mich dann eine ganze Weile damit gar nicht mehr so viel beschäftigt so. Und mir ist ja auch oft, habe ich mich jetzt nochmal gefragt, wo ist eigentlich der Punkt gewesen, wo das so verschwunden ist ein Stück, auch wenn es die Frauen, also die feministischen Gesundheitszentren weiter gab und wo ist eigentlich dieser politische Aspekt verschwunden, weil ich finde den schon enorm wichtig, sag mal, als linke Frau und kann auch nochmal das bestätigen, was sie gerade gesagt hat, so, dass in linken Zusammenhängen ja wirklich zum Beispiel auch Inklusion ist ein ganz schwieriges Thema, das da durchzusetzen, das kommt da nicht vor. Das ist einfach im Gegensatz zu geflüchteten Menschen zum Beispiel überhaupt nicht sexy, so sage ich jetzt mal ganz fies, so, ne? Also so, das ist einfach was auch total unterdrückt wird. Und ich frage mich halt, ob das eigentlich untersucht wird, auch jetzt mal zu gucken, wo ist das eigentlich abgebrochen und wie kann man das lebendig halten, dass so diese Verbindung zwischen dem Politischen und Privaten einfach auch bleibt, weil ich glaube, dass das eine andere Stärke oder Dauerhaftigkeit dazu bekommt und dass dann nicht einer alle Schwarzer irgendwie einen Unfug erzählen kann, zum Beispiel so ungestraft so, ne? Also so, das fand ich nochmal, ob das geguckt wird überhaupt, um das zu verhindern, dass es nicht wieder so abbricht. Ich fand, das war schon mal viel mehr allgemeineres Thema, als es das jetzt ist. Ich finde es gut, dass es jetzt wieder auftaucht. Ich freue mich da sehr drüber.
Ja, Inga?
Du bleibst mich jetzt so vordrängeln, aber du hast eben auch was gesagt, ne, dass irgendwie Arbeit mit Geflüchteten sexy ist und Inklusion nicht sexy ist. Und das, glaube ich, ist schon irgendwie eine komplexe Formulierung, wo man nochmal genau reinschauen müsste, was sagst du über, ne, wie, genau. Das wollte ich kurz, da wollte ich einfach kurz einhaken. Das ging gerade so schnell.
Die letzte Frage, ja.
Ja, danke, Inga. Ich hoffe, Inga war dein Name, gerade auch für den letzten Kommentar, weil ich gemerkt habe, dass hier so Bits and Pieces gefallen sind, mit denen ich mich persönlich nicht wohlfühle. Nichtsdestotrotz wollte ich mich für den Panel bedanken und für alle Diskussionsbeiträge. Ich nehme vor allem mit auch die Punkte zu Mental Health und bin gerade ein bisschen aufgeregt, aber wollte aus einer neurodiversen Perspektive sagen, dass mir das voll gut tut bei Veranstaltungen zu feministischen Themen. Das so klassische Hören, das ist nicht deine Schuld. Das ist ein bestimmtes Interesse dahinter und ein bestimmtes System, das einfach nicht deine individuelle Interesse im Vordergrund hat. Weil ich einfach... Okay, sorry, ich glaube, ich kriege gerade auch meine Tage, aber ich bin einmal einfach aus einer psychiatrischen Tagesklinik ausgeschlossen worden oder musste mich gegen ärztlichen Rat entlassen, weil ich einfach gesagt habe, ich fange nicht meinen Tag um 7 Uhr an mit einer Morgenrunde. Ich bin gerade schwer depressiv und ich kriege mich nicht um 7 Uhr hier nach Neukölln aus meinem Bett heraus. Und die hatten einfach kein anderes Handling für die Situation, als dass sie mich entlassen haben. Und mir geht's gut und ich wachse darüber hinaus. Aber zu hören einfach, dass das halt kein Individualszenario war und dass das nicht meine Schuld ist, dass ich mich einfach in depressiver Krise um 7 Uhr nicht aus der Routine, dass ich das nicht machen kann, sondern dass das halt auch ein bestimmtes Interesse ist, Menschen in Anführungszeichen funktionsfähig zu machen. Das tut einfach immer wieder gut, auch egal wie sehr man aware ist und in linksfeministischen queeren Szenen organisiert ist. Also danke, dass das auch angesprochen wurde. Ja, danke.
Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Ja, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Teilnehmen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Dabeisein und für euer wichtiges ExpertInnenwissen. Und meine letzte Frage wäre gewesen, brauchen wir eine neue Gesundheitsbewegung? Und ich glaube, die ist rhetorisch und deswegen hören wir jetzt auf. Vielen Dank.